Schön dürfen wir Gottesdienst miteinander feiern. Und ja, Gott erleben in diesem Gottesdienst. In meinem Dienst als Prediger bin ich des Öfteren mit dem Auto unterwegs. Meine Fahrten dauern in der Regel so 20 bis 30 Minuten. Und diese Zeit nutze ich oft, um entweder Musik zu hören, ein bisschen zu reflektieren, was gerade passiert ist, oder auch um Telefonate zu führen. Eine Person, die sich besonders über meine Anrufe freut, ist immer meine Mutter. Und freut sich immer, wenn ich ihr gelegentlich immer wieder anrufe. Sie wohnt allein in Österreich und freut sich natürlich, wenn sie von mir hört. Tamar, meine Frau, hat dann irgendwann nachgehakt, warum ich nicht auch sie mal anrufe, währenddessen ich unterwegs bin. Jetzt mögt ihr euch fragen, ja, warum muss sie mir als ihrem Ehemann sagen, dass ich sie anrufen soll? Aber in meinem Dienst als Prediger ist es so, dass ich in der Regel ja die Abende auch immer Termine habe. Und wenn Tamar, also es ist schon vorgekommen, in einer Woche haben wir das mal erlebt, dass wir uns eigentlich nur 5 Minuten gesehen haben in dieser einen Woche. Das lag daran, dass Tamar Frühdienst hatte und sie halt früh aus dem Haus musste und ich noch geschlafen habe. Und als sie dann abends gekommen ist, war ich dann unterwegs und bin dementsprechend dann erst später heimgekommen, wo sie schon am Schlafen war. Und da haben wir uns wirklich nur diese 5 Minuten gesehen, wo sie gerade heimgekommen ist und ich dann schon wieder auf den Sprung war zum nächsten Termin. So kommt es jetzt auch vor, dass ich sie hin und wieder während der Fahrt auch anrufe, wenn ich weiß, sie ist gerade nicht am Arbeiten und wir uns da miteinander auch austauschen können. Gespräche sind das A und O für Beziehungen. Wenn wir dies realisieren, dann ist es auch verständlich, warum dieser Person die Gespräche mit seinen Mitmenschen und auch mit seinem Vater sehr wichtig waren. Manchmal sprach er sogar mit seinem Vater die ganze Nacht durch. Gebet ist so wichtig, dass auch Jesus nicht darauf verzichten wollte. Und das wollten die Jünger auch nicht. Soweit wir sehen, ist dies das Einzige, was die Jünger Jesu ausdrücklich gebeten haben. Ihnen zu lernen, wie man betet. Das scheint eigenartig, schließlich haben sie ja schon ihr ganzes Leben gebetet. In der Nachfolge Jesu erkannten sie, welche Bedeutung Gebet für ihn hatte. Wenn wir in Lukas 11 aufschlagen, Lukas 11 und dort Vers 1. Lukas 11, Vers 1 haben wir genau diese Situation. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und dann spricht er das Vaterunser. Mit Sicherheit kam er verändert aus dem Gebet hervor, wenn er zurückgekommen ist zu seinen Jüngern. Das Gebet war nicht einfach für ihn irgendeine Form, sondern es gab ihm Kraft. Und das wollten die Jünger natürlich auch erleben. Wenn sie Jesus sahen, dann erweckte in ihnen auch das Verlangen nach Gebet. Sie sahen, dass Gebet mehr war, als Gott um Dinge zu bitten, die man gern hätte. Und ihre Gebete waren sicherlich anders als das Gebet, was Jesus gesprochen hat. Ich habe schon mal in der Predigt die Geschichte erzählt von Georg Müller, von den Heimen, von den Waisenhäusern, die er hatte und die Gebetserfahrung, wo die Teller leer waren und kein Essen da war und er Gott trotzdem gedankt hat. Und dann im nächsten Augenblick kam dann der Bäcker vorbei und auch der Milchmann und dann war das Essen da. Das ist so eine Erfahrung, die Georg Müller gemacht hat und in seinen eigenen Worten noch etwas anderes. Dort heißt es, über ein halbes Jahrhundert lang kann ich mich an keinen Tag erinnern, wo ich nicht mehr zu tun hatte, als ich schaffen konnte. 40 Jahre lang habe ich jährlich etwa 30.000 Briefe bekommen. Die meisten davon gingen über meinen Schreibtisch. Ich habe 9 Assistenten, die ständig dabei sind in Deutsch, Französisch, Dänisch, Italienisch, Russisch oder anderen Sprachen zu korrespondieren. Als Pastor einer Gemeinde mit 1200 Gliedern war meine Last nicht eben leicht. Ich habe 5 Waisenhäuser vorgestanden und über mein Verlagswerk Millionen von Traktanten, Büchern und Bibeln herausgegeben. Aber ich habe es mir zur Regel gemacht, nie mit der Arbeit zu beginnen, ohne ausreichend Zeit mit Gott zu verbringen. Wer betet, ist nicht einsam. Gebet macht klar, auch wenn wir allein sind, sind wir nicht wirklich allein. Der Garten Gethsemane ist ein Beispiel dafür. Jesus ließ die Welt am Gartentor zurück, wie auch die meisten seiner Nachfolger. Selbst von den engsten Nachfolgern trennte er sich und betete allein. Aber er war nicht wirklich allein. Auch Elia in der einsamen Wüste war nicht allein. Oder die 3 Freunde von Daniel, als sie im heißesten Feuer standen, waren sie nicht allein. Und auch wir dürfen dieselbe Erfahrung machen. Nicht unbedingt die mit dem Feuer, aber mit dem Gebet, dass wir nicht allein sind, wenn wir beten. Das Gebet ist auch wie ein Gewand. Wenn wir in den Winterurlaub fahren, dann nehmen wir warme Sachen mit. Wenn wir zum Baden gehen, dann packen wir die Badehose ein. Und je nachdem, wo wir hingehen oder was wir vorhaben, kleiden wir uns dementsprechend. Als Jesus sich auf den Tod vorbereitet hat, hüllte er sich in Gebet. Immer wieder begegnet uns Jesus in den Evangelien als Beter. Kein Wunder, dass die Jünger ihn um eine Lehrstunde gebeten haben. Ihrem Ansinnen verdanken wir ein wichtiges Gebet, das Vaterunser. Jesus lebte Gebet vor. Und er zeigt auch, dass Gebet auch Ausdauer braucht. Wenn wir ein paar Kapitel weitergehen in Lukas 22 und dort Vers 39. Lukas 22, Vers 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Jesus betete mit Ausdauer, manchmal sogar die ganze Nacht hindurch. Und da stellt man sich so die Frage, ja, was betet man dann in so einer langen Zeit? Vielleicht eine Antwort darauf, ein paar Verse vorher, in Vers 32, also Lukas 22, Vers 32, heißt es, wo er mit Simon Petrus spricht, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Also ich kann mir vorstellen, dass er nicht nur für Simon Petrus gebetet hat, sondern für einen jeden seiner Jünger. Und er sie zu Herzen genommen hat und sie Gott ans Herz gelegt hat. Einen Film mit der Dauer von 2 Stunden anzuschauen, das fällt uns noch leicht. Aber so die Ausdauer im Gebet zu haben, das ist ein ganz anderes Thema. Dr. Wilbur Chapman, der lebt zwischen 1859 und 1918, erzählte oft von einem Erlebnis aus der Zeit, als er junger Pastor in einer Kirche in Philadelphia war. Nach seiner ersten Predigt sprach ihn ein alter Mann an. Sie sind ein ziemlich junger Pastor für solch eine Gemeinde. aber sie predigen das Evangelium. Ich werde sie nach den besten Kräften unterstützen. Und Dr. Chapman dachte, aha, etwas verschoben. Aber der Mann fuhr fort, ich werde für sie beten, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Zwei andere haben sich mit mir verabredet und ich werde mit ihnen gemeinsam beten. Dr. Chapman sagte später, das gefiel mir, als ich hörte, dass er für mich beten wollte. Aus den dreien wurden 10, aus den 10 wurden 20, aus den 20 wurden 50 und daraus 200. Die trafen sich vor jedem Gottesdienst und beteten, dass der Heilige Geist auf mich kommen möge. Ich ging immer zum Predigtpult mit dem Empfinden, dass ich die Salbung des Geistes erleben würde. Und zwar als Antwort auf das Gebet derer, die so treu für mich gebetet hatten. Das Predigen war eine reine Freude. Ergebnis, innerhalb von 3 Jahren haben wir 1100 Menschen durch Bekehrung in unsere Kirche aufgenommen. Das war die Frucht des Heiligen Geistes als Gebetserhörung. Manch einer fragt sich vielleicht, reicht es nicht, wenn wir Gott einmal ein Anliegen vorbringen? Vergisst er das dann irgendwie oder merkt er, ist ihm nicht so wichtig? Sicherlich könnt ihr euch noch so an die Zeit erinnern, als ihr noch jung wart und euch etwas so wichtig war, dass ihr immer wieder zu euren Eltern gegangen seid und darum gebeten habt, dass sie den Wunsch euch doch erfüllen. Einfach, weil es euch wichtig war. Und dabei hoffe ich, dass ihr nicht zu den Kindern gehört habt, die sich so im Einkaufsladen auf den Boden geschmissen haben, rumgestrampelt haben, dass sie das bekommen haben. Zu denen gehöre ich auch nicht. Aber dass einfach das Anliegen, wenn es uns wichtig ist, dass wir es immer wieder auch Gott vorbringen. Das andauernde Gebet ist für uns als Menschen da. Und es verändert mich persönlich. Ich habe heute Morgen noch einen Text gelesen in Sprüche 14, 29. Da heißt es, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Was das Gebet angeht, da bin ich eher der Zweite. Nicht immer so geduldig. Etwas, worauf ich sehr stolz bin, ist, dass ich seit Sommer 2009 Vegetarier bin. Nicht der Fakt, dass ich Vegetarier bin, macht mich stolz, sondern der Fakt, dass ich was durchgehalten habe seit 2009. Und das gibt mir Mut, auch andere Sachen durchzuhalten. Jedes Gebet ist wie ein Kanal zwischen Gott und unserem Gebetsanliegen. Und mein andauerndes Gebet gibt Gott immer wieder die Möglichkeit, einen Menschen oder eine Situation zu formen. Ein Pastor hat erzählt, ich habe eine Zeit lang einen jungen Mann mit einer schweren Krankheit besucht. Nach und nach verloren alle seine Muskeln die Kraft. Aber das Denken blieb ihm. So ist jemand in seinem Körper, der sich nicht bewegen kann, ziemlich gefangen in seinem eigenen Körper. Der junge Mann reagierte darauf erfahrungsgemäß. Er war verbittert und wütend. Seine Gebete erschöpften sich im Wesentlichen mit den Worten, warum ich, Gott? Warum muss mir das passieren? Bei einem meiner Besuche beschimpfte er mich, fluchte Gott, verfluchte seine Krankheit. Wer wollte ihm Vorwürfe machen? Er konnte sich nicht um sich selbst versorgen. Er konnte sich nicht mehr um sich selbst sorgen, konnte ohne fremde Hilfe nicht mehr gerade sitzen und er bekam Sauerstoff. Nach seiner Attacke auf mich und Gott war es ihm wieder peinlich und er hat sich entschuldigt. Ich schaute ihn an und sagte, keine Sorge. Sie haben weder mich noch Gott damit geschockt. Mit ernster Miene meinte er dann, ich habe doch wirklich versucht zu beten, habe Gott gebeten, mich zu heilen, aber es ist nur immer wieder schlimmer geworden. Vielleicht, so sagte ich, haben sie das falsche Gebet gebetet. Gott verspricht nicht, auf magische Weise unsere Probleme zu beseitigen, sondern dass er uns die Kraft geben wird, inmitten von all unseren Problemen zurechtzukommen. Beginnen Sie doch, um die Kraft zu beten, mit Ihrer Krankheit klarzukommen und das Leben zu genießen, so wie es ist. Es wäre gelogen, wenn ich von einer sofortigen Änderung sprechen würde. Aber ganz allmählich trat ein Wandel ein. Bitterkeit und Wut wichen der Akzeptanz. Zu meiner Überraschung fand er einen Weg, auch anderen zu helfen. Er klemmte sich ein Bleistift zwischen die Zähne und fasste kurze Notizen für Leute, die Probleme hatten. Es waren kurze, einfache Aussagen, mit denen er anderen sagte, dass jemand an sie denkt und für sie betet. Kurz bevor seine Krankheit seinem Leben ein Ende setzte, sagte er einem Familienmitglied, ich habe mein Leben bis ans Ende genossen. Manche Leute beten nicht mehr, weil Gott bei früherer Gelegenheit ein Gebet nicht erhört hatte. Aber vielleicht hat unser weiser Gott ihr Gebet 1-2 Monate später erhört. Zu dieser Zeit hatten sie es schon vergessen. Aber Gottes Timing ist immer richtig. Wer immer betet, ist auch wach für die Erhörungen, die Gott ihm schenkt. Und manchmal kann auch eine Liste helfen, wo wir unsere Gebete aufschreiben und dort auch aufschreiben können, wenn Gott Gebete erhört hat. Bekehrte Christen in Afrika nahmen die persönliche Andacht sehr wertvoll. Dem Erzählen nach haben sie sich immer eine Stelle im Busch gesucht und sind immer dorthin gelaufen, immer an die gleiche Stelle, um dort die Andacht zu pflegen und Gott ihr Herz auszuschütten. Und mit der Zeit waren die Pfade, die sie gelaufen sind, ziemlich ausgetreten, dass dort kein Gras mehr gewachsen ist. Andererseits wurde jemand nachlässig in dieser Gewohnheit, war das bald ersichtlich auf dem Weg, weil wieder Gras angefangen hat zu wachsen. Dann ermunterte man sich in der Gemeinde mit aller Freundlichkeit und sagte, Bruder, auf deinem Weg wächst wieder Gras. Gebet bewahrt auch vor Versuchung. Lukas 22 und dort Vers 40 und Vers 46. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Vers 46 und sprach, also als er wieder zurückkommt, was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Die Bibel und auch das Gebet hilft uns bei Versuchung, so auch die Erfahrung von Jesus. Und auch Prediger brauchen Gebetshilfe. 5 junge College-Studenten verbrachten einen Sommer in London. Nein, nicht einen Sommer, einen Sonntag in London. Sie wollten den berühmten Charles Spurgeon mal predigen hören. Es war noch etwas Zeit und sie warteten vor der Tür. Da kam ein Mann auf sie zu und bot ihnen an, sie ein wenig herumzuführen. Darf ich Ihnen die Zentralheizung unserer Gemeinde zeigen? Sie waren nicht sonderlich interessiert, zumal es ein heißer Julitag war, da haben wir den Sommer, aber sie wollten nicht unhöflich sein und so folgten sie ihm. Er führte sie eine Treppe herunter und öffnete leise eine Tür und dann flüsterte er, das ist unsere Zentralleitung. Überrascht sahen die jungen Männer 700 Leute, die miteinander für den Gottesdienst beteten, der bald eine Etage höher beginnen sollte. Leise schloss der Fremde die Tür wieder und stellte sich vor. Es war Charles Spurgeon gewesen. Das Gebet ist auch ein Gespräch. Wir können offen sein gegenüber Gott. Gott legt nicht einfach auf, wenn wir uns beklagen, ihn angreifen oder warum fragen. In Lukas 22 Vers 42, genau. Lukas 22, Vers 42, da heißt es: Vater, willst du? Und? Genau, ist richtig. Vater, willst du? So nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und später am Kreuz ruft er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin dankbar, dass Gott solche Gebete gesprochen hat. Und wir dürfen auch rufen: lieber Gott, warum hast du das zugelassen? Das war wirklich kein gutes Jahr. Ich hasse Krankheit, Eheprobleme, Arbeitslosigkeit. Behandelst du so deine Freunde? Wir dürfen alles, was uns auf dem Herzen liegt, dürfen wir vor Gott bringen. Und Gott wird uns nicht strafen. Weil er ist viel größer. Er hält es aus und liebt uns noch genauso wie vorher. Und Gott handelt manchmal auch wirklich überraschend. Von Dr. Helen Rose Weare, eine Missionarin in Zaire, gibt folgenden Bericht. Eine Mutter starb auf unserer Missionsstation nach der Geburt eines Babys, das zu früh auf die Welt gekommen war. Wir versuchten provisorisch einen Inkubator zu bauen, um das Kleine am Leben zu halten. Aber die einzige Wärmflasche, die wir hatten, war völlig kaputt. So baten wir die Kinder, für das Baby und seine Schwester zu beten. So baten wir für die Kinder, für das Baby und seine Schwester. Und ein Mädchen betete daraufhin: lieber Gott, bitte, schicke heute eine Wärmflasche, morgen ist es zu spät, weil dann das Baby schon tot ist. Und lieber Gott, schick auch eine Puppe für seine Schwester, damit sie sich nicht so alleine fühlt. Am Nachmittag kam ein großes Paket aus England an. Mit neugierigen Augen schauten die Kinder beim Auspacken zu. Zur allgemeinen Überraschung befand sich unter einigen Kleidungsstücken auch eine Wärmflasche. Sofort wühlte das Mädchen, das so eindringlich gebetet hatte, etwas tiefer im Paket und rief: wenn Gott das geschickt hat, dann hat er bestimmt auch eine Puppe geschickt. Und sie hatte recht. Der himmlische Vater kannte im Voraus das offenherzige Gebet dieses Kindes. So hatte er 5 Monate zuvor dafür gesorgt, dass ein Frauenkreis beide Artikel in das Paket packten. Gott bleibt frei in dem, was er tut. Wir haben gerade gelesen: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Unsere Gebete sollten eigentlich auf der Basis ruhen, dass Gottes Weg immer der beste ist. Der Evangelist Dwight L. Moody sagte: die schönste Lektion, die ich in Gottes Schule gelernt habe, ist, den Herrn für mich wählen zu lassen. Seinen Willen mit dem des Himmels übereinzubringen, war Jesus so sehr wichtig, dass er seine letzten Stunden in Freiheit im Gebet verbrachte. Roger Sims wollte per Anhalter nach Hause kommen und wird den 7. Mai nie vergessen. Sein Koffer war schwer und er war froh, wenn er endlich mit seinem Ausscheiden aus der Armee auch seine Uniform für immer ablegen konnte. Er hörte ein Auto kommen und winkte mit dem Daumen. Als er erkannte, dass es sich um einen schicken, schwarzen, nagelneuen Cadillac handelte, sank seine Hoffnung. Zu seiner Überraschung hielt der Wagen aber doch. Die Beifahrertür schwang auf, er lief rasch zum Auto hin, verstaute seinen Koffer auf dem Rücksitz und nahm dankbar neben dem gut gekleideten Mann Platz. Na, Armeezeit geschafft und endlich nach Hause? Ja, und zwar für immer, antwortete Roger. Sie haben Glück, wenn Sie nach Chicago wollen. Nicht ganz so weit wohnen Sie dort? Ja, ich habe dort eine Firma. Ich heiße Hanover. Nachdem sie über dies und das geredet hatten, fühlte Roger sich gedrungen, dem offenbar erfolgreichen Geschäftsmann seinen Glauben zu bekennen. Aber er schob es immer wieder hinaus, bis er merkte, dass es nur noch 30 Minuten bis zu seinem Zuhause sind. Entweder jetzt oder nie. Roger räusperte sich. Herr Hanover, ich würde Ihnen gern noch etwas sehr Wichtiges sagen. Dann sprach er über die Erlösung und fragte Mr. Hanover schließlich, ob er nicht Jesus als seinen Herrn annehmen möchte. Zum Erstaunen von Roger fuhr der Cadillac rechts ran und hielt. Roger dachte, okay, jetzt schmeißt er mich raus. Aber der Geschäftsmann sprach ein Gebet, in dem er sein Leben Jesus Christus übergab und dankte danach Roger. Das war das Beste, was mir je passieren konnte. 5 Jahre sind vergangen seit dieser Situation. Roger heiratete, hatte 2 Kinder und selbst eine Firma. Und als er seinen Koffer für eine Dienstreise nach Chicago packte, fiel ihm die Visitenkarte in die Hände, die er von Mr. Hanover vor 5 Jahren bekommen hatte. In Chicago suchte er dann die Firma auf und empfang, teilte man ihn mit, dass er Mr. Hanover nicht sprechen könnte. Aber seine Frau wäre da. Ein wenig irritiert ließ er sich dann doch zu Mrs. Hanover bringen. Sie hatte sehr wache Augen und schaute ihn aufmerksam an. Sie streckte ihm die Hand entgegen und sagte, kannten Sie meinen Mann? Roger erzählte von der Fahrt vor 5 Jahren, damals nach dem Krieg. Wann war das genau? Fragte sie. Es war der 7. Mai, mein Entlassungstag. War da irgendetwas Besonderes? Roger zögerte. Sollte er von seinem Glaubenszeugnis und von dem, was danach geschah, erzählen? Aber er war nun einmal hier. Warum auch nicht? Mrs. Hanover, ich habe vom christlichen Glauben gesprochen. Er hielt an und weinte, sein Kopf ans Lenkrad gelehnt. Und er hat in seinem Gebet sein Leben Jesus Christus übergeben. Plötzlich fing sie an zu zittern und zu schluchzen. Ich habe jahrelang für die Erlösung meines Mannes gebetet. Ich hatte geglaubt, Gott würde ihn retten. Ja und? Meinte Roger. Wo ist Ihr Mann, Mrs. Hanover? Er ist tot, drang es unter Tränen aus ihrem Munde. Nachdem er sie abgesetzt hatte, ist er etwas später mit einem Unfall verwickelt worden und ist nicht mehr nach Hause gekommen. Sehen Sie, ich habe gedacht, dass Gott sein Versprechen nicht gehalten hat. So habe ich vor 5 Jahren meinen Glauben aufgegeben. Jesus betete im Garten Gethsemane, weil ihm das Kreuz zu schwer war. Wir alle werden mit Lasten und Schwierigkeiten konfrontiert, die wir nicht alleine tragen können. Das treibt uns zu Gott, der zu uns ruft, werft all eure Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Vor ein paar Jahren durfte ich bei der Sommer-BE mitmachen und an einem Tag ging ich zusammen mit Dante, einem anderen Sommer-BEler. Er erzählte mir von seiner Erfahrung, als er um 20.000 Euro gebetet hat und Gott sie ihm wirklich geschenkt hat. Und zudem sagte er mir, dass bevor er unterwegs ist bei der BE am Morgen, dass er für einen bestimmten Umsatz betet. Und so fingen mein Kollege und ich an, für 400 Franken Umsatz zu beten, damit wir unser Studium finanzieren können. Und es fiel mir ehrlich gesagt sehr schwer, darum zu beten. Und ich habe erlebt, selbst dann, wo ich nur einen halben Tag unterwegs war, habe ich diese 400 Franken Umsatz gemacht. oder auch mehr. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir anfangen, alle Gott um Geld zu bitten, sondern dass wir sehen dürfen, dass Gott auch heute noch Gebet erhören möchte. Tamar und ich sind Teil eines Hauskreises, in dem wir das Buch Bitte um mehr, Schlüssel zum lebensverändernden Gebet lesen. Und ich habe das Buch vergessen. Und schon in der Einleitung des Buches ist eine Geschichte drin, die ich sehr segensreich finde. Alexander der Große war ein mächtiger Eroberer und Herrscher. Seine Berühmtheit hält bis heute an, obwohl er um 300 vor Christus lebte. Er eroberte die gesamte damals bekannte Welt. Man sagt, dass er weinte, als er in Asien ankam, weil es keine weiteren Länder zu erobern gab. Er war aber nicht nur ein großer Eroberer, sondern auch ein barmherziger Herrscher. Jedes Jahr gab es einen Tag der Barmherzigkeit. Es heißt, dass er an diesem besonderen Tag einige Bürger seines Reiches auserwählte, die mit besonderen Bitten zu ihm kommen dürfen. Sie konnten alles bitten, was sie wollten oder brauchten. Er würde es gewähren. Die meisten Menschen baten um Nahrung, Kleidung, Geld für Medizin und so weiter. Eines Tages kam jedoch ein Mann, der wagte, um mehr zu bitten. Der Mann teilte dem Sprecher des Königs seine Bitte mit. Richte bitte dem König aus, dass ich einen großen Palast haben möchte. Und dann auch noch bevor er weiterreden konnte, unterbrach ihn der Beamte verärgert. Was für eine Anmaßung! Siehst du nicht, dass all diese Leute um Essen oder Medizin bitten? Wie kannst du es wagen, den König um einen Palast zu bitten? Aber der Mann ließ sich nicht so leicht davon abbringen. Ich möchte den Palast mit einem großen Festsaal, damit ich dort Feiern veranstalten kann, denn ich habe viele Freunde. Und der Palast soll gut ausgestattet sein. Außerdem soll dort ein besonderes Mahl vorbereitet werden. Der Sprecher fiel ihm sofort wieder ins Wort, diesmal noch ärgerlicher. Das werde ich den König sicher nicht fragen. Das ist das Unerhörteste, was mir je begegnet ist. An dieser Stelle bemerkte der König Alexander die Aufregung. Was will dieser Mann? Fragte er. Zögerlich schritt der Sprecher zum König und flüsterte so leise, dass es nur der König hören konnte. König, ich fürchte mich, dir das zu berichten. Ich kann nicht glauben, wie unvernünftig dieser Mann ist. Ich nehme an, es wird dich zürnen. Er bittet um einen Palast. Er besitzt nicht nur die Frechheit, um einen Palast zu bitten, sondern er will auch noch einen großen Festsaal, weil er viele Freunde hat. Der Palast soll komplett ausgestattet sein, auch mit Nahrungsmitteln. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist eine sehr törichte Bitte. Ich habe versucht, ihn davon abzubringen, aber er besteht darauf. König Alexander hielt kurz inne, drehte sich dann mit einem breiten Lächeln zum Bittsteller und verkündete enthusiastisch, der Bitte sei stattgegeben. Der Sprecher schaute den König fassungslos an. Wie kannst du so eine unerhörte Bitte erhören? Der König antwortete lächelnd. Du siehst, wie all diese Leute um Nahrung, Medizin und um andere alltägliche Dinge bitten. Sie denken, das ist das Einzige, was ich ihnen geben kann. Aber für solche Anliegen braucht es gar keinen König. Jeder, der reich genug ist, könnte ihnen diese Dinge geben. Aber dieser Mann, er ist der Erste, bei dem ich mich wirklich wie ein König fühle, der ich bin. Denn nur ich kann solche Bitten erfüllen. Gott ist ein viel größerer König als dieser König Alexander. Wie sehen unsere Gebete aus, die wir an Gott richten? Amen.